Wir haben letztes Mal das Thema gehabt, naht euch zu Gott. Und da haben wir dann ein bisschen geschaut, warum, dass man sich nicht so einfach als normaler Mensch Gott nahen kann. Und es hängt ja mit dem zusammen, was im sogenannten Paradies mit dem Sündenfall passiert ist, dass praktisch die ganze Schöpfung aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit, aus der Gemeinschaft mit Gott hinausgefallen ist und da eine Trennlinie gezogen ist zwischen Licht und Finsternis und dass der Mensch sich nicht mehr so wie Adam und Eva mit Gott unterhalten kann, sondern weil da einfach diese unüberwindbare Hürde, diese Trennlinie, was der Auslöser, dass die Sünde war, zwischen Gott und dem Menschen oder zwischen Gott und seiner ganzen Schöpfung eigentlich ist. Ja, und da sind wir die ganzen verschiedenen Zeitalter durchgegangen, wie das war und wie das ist. Und momentan sind wir beim jetzigen Zeitalter, im Gemeindezeitalter, wo das eigentlich für die einen ist die Trennlinie noch da, für die anderen ist die Trennlinie weg. Das heißt, sie ist da für diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, die nicht von Neuem geboren sind, die nicht mit Gott versöhnt worden sind durch das Opfer Jesu Christi. Sie können sich einfach Gott nicht nahen, weil sie zur Finsternis gehören. Die anderen wieder, die von Neuem geboren wurden, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn, Erlöser und Retter angenommen haben, für die ist die Sünde beseitigt, sie sind gerechtfertigt und haben wieder freien Zugang zum Thron der Gnade, zu Gott persönlich selbst. Jeder dieser Gläubigen darf sich Gott nahen und das ist eine wunderbare Sache, dass das wieder möglich ist, denn Gott ist ein allmächtiger Gott, ein Gott, der liebt, darum heißt er der liebe Gott, der Gebet erhört, wenn man sich zu ihm naht, wenn man ihn aufsucht in einer Sache, wird er einschreiten, eingreifen und helfen. Da gibt es kein Wenn und Aber, das sind die Aussagen Jesu Christi. Und Jesus hat nochmal nicht gelogen. Diese Trennlinie ist durch den Vorhang im Tempel in Jerusalem im Alten Testament als Symbol hingehängt worden und dieser Vorhang ist beim Kreuzestod Jesu von oben nach unten zerrissen. Das heißt, der Zugang zum Heiligtum ist frei für den Glaubenden. Gut, aber durch den Geist, den menschlichen wiedergeborenen Geist, können wir uns Gott nahen. Wir können uns nicht körperlich oder seelisch Gott nahen, weil dieser Bereich unseres dreiteiligen Menschens noch nicht erlöst ist. Gehört praktisch noch dem Irdischen an und der Schöpfung des Irdischen an und deshalb kann der irdische Körper sich noch nicht Gott nahen. Aber das macht nichts. Wichtig ist, dass wir lernen und praktizieren, wie wir uns vom Geist her Gott nahen, wie wir wirklich vor den Thron Gottes kommen und nicht bloß von Ferne ein Gebet sprechen. In Gottes Gegenwart zu gehen, ist ein Lernprozess. Aber die Grundvoraussetzung ist schon mal, du musst wissen, es ist für dich als Glaubender möglich. Weil wenn du meinst, es geht gar nicht, dann wirst du es auch nicht versuchen. Also das haben wir jetzt kapiert. Es ist möglich und unsere Rechtfertigung, Sündlosigkeit durch das Blut Jesu hat uns dafür prädestiniert. Ohne dem ginge es eben auch nicht. Dieser Vers, um den es hier geht, ist Jakobus 4,8, naht euch Gott. Und der Vers ist ja dann nicht zu Ende. Der zweite Teil sagt, und er wird sich euch nahen. Und das ist erst noch die richtig gute Botschaft. Wir bewegen uns auf ihn zu und er bewegt sich auf uns zu. Der Beter geht in sein Kämmerlein, sucht Gott auf und Gott wartet schon und naht sich eben auch diesem Beter. Da gibt es doch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ja, jemand hat einmal gesagt, das müsste eigentlich heißen, der wiedergefundene oder wieder heimgekehrte Sohn, weil das ist diese Botschaft schlechthin. Und als dieser Sohn kam, ist ihm der Vater entgegengelaufen. Und so kommt dir und mir und allen Glaubenden, die sich Gott nahen, der liebe Gott, der Vater, entgegen, weil er hat eigentlich nur das eine in Sinn, Gemeinschaft mit seinen Kindern zu haben. Dazu hat er eigentlich den Menschen gemacht, weil er Gemeinschaft haben wollte, ein Gegenüber. Deshalb freut sich unser Gott, unser Vater, so sehr, wenn wir uns ihm nahen. Er ist nicht begeistert, wenn wir bloß ein religiöses Schauspiel spielen und so tun, als ob, und vielleicht sogar noch viel für ihn arbeiten, aber wir begegnen ihm nicht. Da ist er gar nicht so happy. Er will Gemeinschaft mit seinen Kindern haben. Ja, und etwas Besseres kann uns ja gar nicht passieren. Wenn Gott selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uneingeschränkt liebt, der dir alles vergeben hat, der die Sünde dieser Welt weggenommen hat, indem dass er Jesus ans Kreuz hat heften lassen, ihn geopfert hat. Etwas Besseres kann da nicht passieren, dass er dir begegnet. Dieser Gott, der alle deine Krankheiten in einem Moment wegtun kann, der deine Probleme lösen kann, der dir Weisheit gibt, um richtige Entscheidungen zu treffen, was für dich gut ist, oder dich warnt, Dinge nicht zu tun, weil sie Schwierigkeiten in deinem Leben hervorrufen. Diesem Gott dürfen wir uns nahen und er naht sich uns. Im Hebräerbrief heißt es in der Schrift: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Mit einer Freimütigkeit dürfen wir kommen. Viele kommen mit einer falschen Frömmigkeit zu Gott oder meinen, zu Gott zu kommen. Und sie möchten erst Buße tun und sie möchten erst noch lange Gebete aufsagen. Und dann kommen sie wieder gar nicht mehr so weit, dass sie sich Gott nahen, weil entweder sind sie eingeschlafen oder ist ihnen was anderes eingefallen oder sie stecken voller Verdammnis, weil sie sind ja noch solche Sünder und sie kommen eigentlich gar nicht vor den Thron Gottes mit einer Freimütigkeit des Glaubens, sondern nur mit einem riesigen Pack von Verdammnis und Schlechtigkeit und Unzulänglichkeit. Und das will unser Vater ja nicht. Er sagt, hey, Jesus, schau hin ans Kreuz. Er hat ja die Strafe getragen. Er hat ja deine Sünde weggenommen. Jetzt komm doch einfach. Das heißt Freimütigkeit. Alles andere ist nicht freimütig. Alles andere ist ein Theaterspiel. So, und wenn wir hinzutreten zum Thron, und die Schrift nennt es hier Thron der Gnade, was natürlich bedeutet, dort gibt es Gnade. Ja, du kannst nicht erwarten, dass der Thron der Gnade plötzlich Gericht spricht. Das passt nicht. Dann gibt es einen Richterstuhl dafür. Aber der ist ja nicht für uns. Das Gericht, der lag auf Jesus, das ganze Gericht, die ganze Strafe. Deshalb gibt es für uns nicht einen Richterstuhl, sondern den Thron der Gnade. Und wenn wir den Vers nicht wieder weiterlesen, warum soll man da hinkommen mit Freimütigkeit? Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Nicht irgendwann, wenn du mal im Himmel bist. Nein, rechtzeitig, wenn du hier auf der Erde als Kind Gottes Hilfe brauchst von deinem himmlischen Vater, dann tritt hin. Hallo Papa, hier bin ich, so ganz frisch wie so ein kleines Kind mit 3 Jahren, die haben doch auch kein Problem, die kommen auch, tralala, hier bin ich. Das ist für Freimütigkeit. Und dann gibt es rechtzeitige Hilfe, weil unser lieber Vater sitzt ja nicht auf dem Thron der Gnade und zerbricht sich den Kopf über unser Problem. Ich habe auch keine Lösung, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir helfen kann und Zeit habe ich jetzt nicht und jetzt bin ich müde. Oder sonst was, war eh gerade jemand da mit einem Riesenproblem, jetzt kommst du auch noch. So ist er nicht. Er hat immer ein offenes Ohr für seine Kinder. Und damit auch für dich. Nicht, dass du meinst, ja, für die anderen, aber für mich doch nicht. Doch, zu jeder Zeit, für alle, in allen Dingen. Dort, vor Gott, vor dem Thron der Gnade, dort gibt es Gebetserhörungen. Nicht, wenn du einen Brief schickst oder eine E-Mail oder SMS oder einen anderen schickst. Könntest du nicht für mich zum Gott gehen und beten? Das sind Ausnahmen. Normalerweise sollte ein glaubender Christ selber fähig sein, hinzutreten vor den Thron der Gnade und Hilfe zu empfangen und eine Gebetserhörung zu bekommen, eine Weisung zu bekommen und so weiter und so fort. Und vielleicht sogar ein Wunder. Die gibt es nämlich auch dort bei Gott. Weil unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Unser Gott ist der, der Jesus von den Toten auferweckt hat nach 3 Tagen. Unser Gott ist der, der ein rotes Meer geteilt hat, damit sie dadurch auf trockenen Fußes gehen konnten. Und da können wir jetzt noch stundenlang so weiter tun, weil die Bibel ist voll mit Wundern, die unser Gott und Vater getan hat. Und er hat nicht aufgehört, er ist immer noch der gleiche. Wir haben uns bloß, die ganze Christenheit, wenn man sie überhaupt als Christenheit bezeichnen kann manchmal, einlullen lassen von falscher Frömmigkeit, von irgendwelchen religiösen Lehren, von einem Getue, wo zwar Jesus ein bisschen noch draufsteht auf dem Karton, drin ist er nicht. Und so spielen sie ihr Schauspiel und sie treten niemals hinzu zum Thron der Gnade. Die meisten haben nicht einmal das Privileg dazu, weil sie noch nicht einmal glauben. Also Unterschied, ob ich glaube oder ob ich eine Religion mitmache. Und selbst wenn du die Religion aktiv mitmachst oder formst, wird es dir nicht nützen. Du musst das Opfer Jesu für dich angenommen haben. Erst dann ist die Sünde beseitigt, ist die Trennlinie beseitigt, kannst du dich Gott nahen und er wird deine Gebete erhören. Dazu ist einfach ein Stück Glaube notwendig. Unbedingt. Nicht ein Nachmachen, weil es der andere so gemacht hat, sondern selber deinen Glauben reinsetzen, aktivieren, vom Herzen her, und du wirst Gott selbst in deinem Leben erleben. Das sagt uns auch der Hebräerbrief, dass es ohne Glauben nicht möglich ist, ihm wohl zu gefallen. Aber wer Gott naht, heißt es hier, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn aufsuchen, ein Belohner sein wird. Allein schon deshalb, weil du Gott aufsuchst, allein schon deshalb, weil du durch Jesus Christus ihm nahest, vor ihn hintrittst, mit Freimütigkeit, nicht auf Knien daherrutscht, oh, ich armer Sünder, sondern weil du mit Freimütigkeit daherkommst und deinem himmlischen Papa damit Freude bereitest, deshalb wird er dich belohnen. Gott ist ein Belohner nicht, weil du so viel für ihn getan hast und so viel gespendet hast und was weiß ich noch alles getan hast und du kommst und du zählst es auf, Herr, ja, lieber Gott, ich habe das getan, ich habe jenes getan und hier habe ich, nicht so wichtig. Gott ist ein Belohner, weil du glaubst und kommst. Damit hat er die meiste Freude. Und dafür belohnt er dich, weil du ihn aufsuchst, weil du ihn als deinen Gott, als deinen Vater und Jesus als deinen Erlöser angenommen hast. Das macht ihm Freude. Und das zählt letztendlich. Und ich habe hier in diesem Vers schon dieses Wort Aufsuchen eingefügt, wo eigentlich Suchen drin steht, damit wir es nicht falsch verstehen. Weil es gibt Leute, die suchen Gott und die suchen den schon jahrelang. Und finden den nicht. Aber wir wissen ja den Weg. Und denen können wir auch den Weg sagen, wie sie ihn finden. Und es ist ganz schnell gefunden, dieser Gott. Weil er lässt sich finden, wenn jemand im Glauben kommt. Aber die fahren an den Wallfahrtsort und an den Wallfahrtsort und was weiß ich was noch, alle für Klimmzüge machen und finden den nicht. Ja, weil er dort nicht ist. Das ist ja ganz einfach. Wenn ich meine Frau suche und suche die ganze Werkstatt ab, dann finde ich sie nicht, weil sie in der Küche ist. Da kann ich auch suchen, jahrelang. Sie muss also dort suchen, wo sie ist. Und da musst du Gott suchen, wo er ist. Und wenn du weißt, wo er ist, dann gehst du einfach hin und suchst ihn auf in einer Sache. Das ist eigentlich so logisch. Er wohnt auch nicht am Friedhof um, wo manche jetzt wieder meinen, da müssen wir was tun. Auf Allerheiligen. Gott hat auch nicht besonders Interesse an den abgeschnittenen Blumen, die da hinstellen. Gott hat Interesse an jedem einzelnen Menschen. Für die Menschen ist Jesus gestorben und ans Kreuz gegangen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Damit sie das Licht des Lebens haben und nicht so eine kleine Funzel am Grab. Die leuchtet nämlich nicht weit. Ja, Gott ist ein Belohner, wenn wir, die Glaubenden, zu ihm kommen, ihn aufsuchen. Das Dumme ist, dass so viele wirklich Glaubende trotzdem ihn nicht aufsuchen, weil sie sich ein bisschen einlullen haben lassen vom Widersacher und von den ganzen Umständen und vielleicht von theoretischen Lehren. Aber die ganze theoretische Lehre, noch so gut wie sie ist, ohne diese praktische Beziehung, ist auch wieder bloß ein Buchstabe. An dem, wie wir mit Gott umgehen, als persönliche Sache, an dem hängt es. Und wenn wir es lernen und praktizieren natürlich auch, weil wenn du es zwar weißt und nicht praktizierst, ist ja auch für nichts. Wenn wir aber das tun, Gott aufsuchen, in verschiedensten Lagen, nicht bloß, wenn du ein Riesenproblem hast, sondern einfach immer wieder, weil du ihn lebst und weil du weißt, er will das so, er liebt ja mich und ist nie schlecht bei Gott, dann rentiert sich das einfach. Denn in seiner Gegenwart, da geschieht Heilung, ohne dass du Klimmzüge machst. Da geschieht Befreiung, weil die Finsternis und diese Mächte, die da drin stecken, sich in diesem Licht nicht mehr halten können. Und wenn du Gott aufsuchst und in seine Gegenwart gehst, werden sie nicht mitgehen. Die dämonischen Mächte, die dich vielleicht schon Tage oder Wochen lang quälen und pieshacken. Also suche du Gott auf, geh hinein in seine Gegenwart, in sein Licht und die Finsternis wird von dir verschwinden, weil sie das nicht aushalten. Die ganze Bedrückung oder vielleicht Hoffnungslosigkeit oder vielleicht eine Depression oder was weiß ich, was für eine Krankheit oder Schmerz. Es wird verschwinden in der Gegenwart Gottes. Es weicht von dir. Noch ein Grund, Gott aufzusuchen, sich ihm zu nahen, ist, du kommst in eine ganz andere Ruhe hinein. Weil bei Gott ist Ruhe. Bei Gott ist Frieden. Eine innere Ruhe entsteht in dir. Weil du dort diese Ruhe aufnimmst, diesen Frieden, diese Herrlichkeit. Und da kann rundherum Gott gewesen sein, was mag. In Gottes Gegenwart verschwinden alle Sorgen und Ängste und Überlegungen. Bei Gott sind Antworten und nicht Überlegungen. Und in Gottes Gegenwart, und das ist eine geistliche Gegenwart, wird auch dein Geist aufgetankt. Und erfrischt und er wird wieder fähig zu spüren und zu hören und zu sehen, was um ihn herum so passiert. Und es ist nicht schlecht im Alltag, wenn du immer ein bisschen merkst, was steckt jetzt da dahinter, was ist da Sache, wie muss ich vorgehen, was muss ich jetzt sagen oder muss ich vielleicht meine Klappe halten, was ist los? Und dieser Geist in dir, das ist ja der Geist Christi, aus Gott geboren, wenn der das die Fülle Christi in sich trägt, wenn er aktiv ist, dann hilft dir das im Alltag unwahrscheinlich. Aus seiner Quelle kannst du tanken übernatürliche Fülle und Kraft und Liebe und Frieden und all diese guten Dinge. Aber es kommt von ihm und umso mehr du dich ihm nahest, umso mehr wirst du diese Quelle auch anzapfen können. Du kannst 100-mal wissen, dass das so ist, aber wenn du dich nicht dorthin begibst, dann wird es dir noch nichts nützen. Das ist jetzt bloß eine Lehre, damit du dann praktizierst. In Gottes Nähe wirst du auch sein Reden hören. Viele sagen, ja, Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie glauben das auch, aber sie hören sie nicht. Das ist doch auch blöd. Aber in Gottes Nähe wirst du hören, was Gott sagt. Vielleicht sagt er ganz was anderes, was du dir erwartet hast. Ist vielleicht ganz gut, weil dann ist es sicherer, dass du weißt, es war Gott. Weil wenn immer bloß der gleiche Sack kriegst, wie du eh schon gemeint hast, kann es ja dein eigener Gedanke sein. Aber in Gottes Gegenwart wirst du wissen, du wirst Gottes Reden hören, weil Jesus gesagt hat, die Schafe werden nicht einer fremden Stimme folgen, sondern sie werden die Stimme des guten Hirten hören und sie werden dieser Stimme folgen. Und das ist gut und wichtig. In Gottes Gegenwart und seiner Nähe wirst du verändert. Du wirst verändert. Darauf muss ich die Betonung legen. Du wirst verändert. Und nicht dort wird dir gesagt, wie du dich verändern musst. Die Religion sagt dauernd, du musst hier und du musst das und das machst du falsch und hier musst du dich noch verändern, dass du gut genug wirst. Und viele Menschen bemühen sich redlich und sie kämpfen sich damit ab und stellen immer wieder fest, an 3 Punkten habe ich es geschafft, aber beim 4. da schaffe ich es nicht. Und dann kommen die anderen 3 Punkte auch wieder zurück, was ich vorher schon geschafft habe. Und sie sind eigentlich, wenn sie ehrlich wären, frustriert davon. Aber in Gottes Gegenwart tut er den Job. Er fängt an, dich zu verändern, weil in seiner Herrlichkeit alles, was nicht passt, entweder richtig gemacht wird oder das, was aus der Finsternis ist, von dir weggeht. Und wenn manipulative Geister oder Belastungen von dir weichen, dann wirst du automatisch ein anderer Mensch sein, weil dieser Einfluss von der Finsternis von dir weggegangen ist. Manchmal denkt man über Menschen, Mensch, warum ist der so? Kann doch gar nicht sein, warum ist denn der so? Dann kommt ganz schnell das Urteil, ja, weil er, was weiß ich, für ein Blödmann ist oder weil, ist so egal, was man für Gründe dann findet, in Wirklichkeit sind es Geister der Finsternis, die den so dermaßen beeinflussen, dass er so ist, wie er jetzt ist. Und wenn die verschwinden müssen, weil er sich Gott naht, dann wird er verändert. Und dann ist er plötzlich ein anderer. Und das ist das, was Gottes Sicht der Dinge ist. Gut, dort kannst du deine Gebetsanliegen vorbringen, vor dem Thron der Gnade. Und dort ist Glaube auch nicht schwierig. Glaube ohne Gottes Nähe ist hart. Du bemühst dich und du glaubst und du kämpfst und es kommt wenig dabei raus. Aber der Glaube muss in Gottes Gegenwart sein und dort wird er erstens ganz leicht und dort bringt er auch die Ergebnisse. Weil der mit dabei ist, der den Glauben bestätigt. Ja? Wie könnte man das als Beispiel? Du hast einen schönen großen Schalter und du betätigst deinen Schalter und es bewegt sich einfach nichts. Und du bemühst dich mit deinem Schalter, bloß der Schalter ist nirgends angeschlossen. Dann bewegt sich auch nichts. Ist der Schalter an einer Maschine und du tätigst den Schalter einmal, rums, läuft die Maschine. Weil die Gemeinschaft da ist, zwischen dir und der Maschine über den Schalter. So ist der, der ohne Gemeinschaft versucht zu glauben. Der schaltet wie ein Wilder. Und die Maschine ist nicht einmal da. Darum passiert auch nichts. Komisches Beispiel, aber eigentlich ganz gut. Also Glaube ist in Gottes Nähe nicht so schwierig. Aber hintreten sollen wir. In Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart. Vor dem Thron der Gnade. Dann ist das ganze Ding echt. Dann ist es bloß nicht ein Tun von dem, was man in den Büchern gelesen hat, sondern dann ist es eine direkte, praktische Beziehung mit Gott, mit Jesus, mit unserem Vater. Weil unser Glaube geht, bei unserem Glauben geht es ja darum, um die Beziehung zwischen Gott und dir, Gott und den Glaubenden, den Menschen. Das ist die zentrale Sache, um das, was geht beim Glauben. Und du, der du dich immer wieder Gott nahest und es gelernt hast und praktizierst, du wirst der sein, der das Himmlische auf die Erde bringt. Wir haben ja letztes Mal gelehrt, das Himmlische ist das Geistliche. Das Himmlische ist nicht das irgendwo da oben im Weltall und der Himmel, wo man irgendwann hinkommt, wenn wir gestorben sind. Nein, der Himmel ist die geistliche Welt, das Reich Gottes. Und du, der du dort hintrittst in diese geistliche Welt vor dem Thron der Gnade, du bringst damit dieses Geistliche hier auf die Erde. Und damit praktizierst du eigentlich das Vaterunser-Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du von dort Heilung mitbringst, aus Gottes Nähe oder Licht und Herrlichkeit mitbringst und kannst die weitergeben an die anderen Menschen, dann hast du den Himmel auf die Erde gebracht. Dann hast du Licht in diese Finsternis gebracht. Dann hast du Leben in das Reich des Todes hineingebracht. Und damit lebt Jesus durch dich und wirkt durch dich auf dieser Erde. Deshalb sollen wir eben hinzutreten, deshalb sollen wir geistliche Christen werden. Nicht bloß auf dem Papier Christen, sondern geistliche Christen, die geistlich stark sind, um dieser kaputten, verlorenen Welt den Himmel zu bringen. Wie im Himmel, so auf Erden. Das hat Jesus gesagt, dass es so sein soll. Ja, so einfach geht es doch nicht. Ja, warum nicht? Wie im Himmel, und im Himmel ist gut. Auf der Erde ist vieles nicht gut. Deshalb bringen wir das Himmlische auf die Erde. Das Geistliche, das Licht in die Finsternis hinein. Damit es wieder in Ordnung kommt, was der Satan kaputt gemacht hat. Heißt es nicht in der Schrift, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt? Das kennen wir, diese Schriftstelle. Ja, das akzeptieren wir so und dann lassen wir das so stehen, weil man nicht mehr weiß, was ist jetzt das. Es sind geistliche Segnungen in der Himmelswelt. Wie es da steht, ist es. Aber wir müssen diese geistlichen Segnungen in das Irdische hineinbringen. Weil wenn du eine Heilung brauchst, dann ist es eine irdische Sache, wenn es deinen Körper betrifft. Weil der ist ja noch vom Irdischen her. Wenn du einen finanziellen Segen brauchst, dann brauchst du auch harte Devisen. Ja, da nützt dir einmal voll Himmelslicht nichts. Dann kannst du nicht bezahlen damit. Da brauchst du Euro und Dollar und was weiß ich, welche Währung, dann kannst du hier bezahlen. Aber wenn wir nicht lernen, diese geistlichen Dinge zu ergreifen und durch uns selber in diese Erde, in dieses Irdische hineinzubringen, dann werden wir diese geistlichen Segnungen nicht in Empfang nehmen können. Aber wenn wir uns Gott nahen und vor allem, wenn er sich uns naht, dann wird es funktionieren. Und viele christliche Werke haben da ein bisschen versucht, geistlich zu werden, dann hat es nicht gleich so einfach geklappt und dann haben sie sich einfach beschränkt auf die natürlichen guten Gaben, was ja nicht unbedingt verkehrt ist. Ja, aber es ist vielleicht ein kleines Stückchen im Gegensatz zu dem, was in der geistlichen Welt für uns parat wäre. Und dann machen sie Sammlungen, sie sammeln Geld oder Kleider oder Nahrung für die Bedürftigen. Sie gründen Waisenhäuser und Schulen und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ja, das ist schon in Ordnung. Aber es ist im Vergleich zu dem, was in der Himmelwelt für uns parat ist, sehr wenig. Wenn das der Maßstab wäre, dann hätte Jesus das auch getan. Jesus ging nicht zum Sammeln. Jesus hat auch nicht eine große Schule gebaut. Er ging einfach zu den Menschen hin und hat sie gelehrt. Und er hat sie geistliche Dinge gelehrt. Nicht wie man liest und schreibt und rechnet. Ja, er hat geistliche Dinge gelehrt. Jesus hat die Menschen übernatürlich versorgt. Einmal hat er Brot und Fisch vermehrt. So ein paar kleine Stücke für ein paar tausend Leute. Das ist zum Beispiel so ein geistlicher Segnung in der Himmelswelt. Die Apostel haben gesagt, oder die Jünger haben gesagt, Herr, wir haben bloß ein paar Fische und ein paar Brote und sollen wir jetzt irgendwo hingehen und kaufen für ein paar tausend Leute? Die haben irdisch gedacht. Heutzutage würden wir da gleich irgendeine Organisation gründen und eine Stiftung und was weiß ich, was man alles macht heute und da alle Hebel in Bewegung setzen, um die Menschen jetzt mit natürlichen Mitteln zu versorgen. Jesus aber kannte die Himmelswelt. Die Christen sollten aber auch die Himmelswelt kennen. Und er hat Gott dem Vater gedankt für diese himmlische Segnung und hat ausgeteilt. Und so nahm das Wunder seinen Lauf und übrig geblieben sind viele Körbe voll Brot und Fisch und keine große Aktion. Das sind die geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Oder als die Jünger am See draußen nichts gefangen haben und dann kam Jesus und sagt, fahrt's nochmal raus, wirf das Netz nochmal aus. Hat sich Petrus gedacht, ja jetzt um die Zeit. Und dann wäre das Boot bald untergegangen, vor lauter Fische, die er gefangen hat. War eine geistliche, übernatürliche Segnung. Als der Petrus Steuergeld brauchte, sagte Jesus, fang den Fisch, mach sein Maul auf und dann bezahle die Steuern. Da war doch ein Goldstück drin. Also geistliche, übernatürliche Segnung. Petrus musste nicht erst zum Rechtsanwalt und nachfragen, ob das überhaupt rechtens ist, ob die Römer von mir überhaupt eine Steuer fordern dürfen, sondern durch Jesus kam die übernatürliche Segnung der Himmelswelt ganz einfach zustande. Und Jesus demonstrierte hier in diesen Situationen die Überlegenheit des Geistlichen, des Himmlischen über dem Natürlichen. Schaut her, sagte Jesus damit. Ja, er hat es nicht wörtlich gesagt, hat er bildlich gesagt. Schaut her, wo habt ihr das Problem? Ein paar Fische, ein paar Brote und wumms, alle sind satt. Und so weiter und so fort. Er predigte das Reich Gottes, dieses Himmlische und den Zugang dorthin natürlich. Und er hat es auch offenbar gemacht, dass das auch wirklich so ist. Wenn Jesus das bloß alles immer gesagt hätte und es hätte sich nie irgendwas manifestiert und offenbart und gezeigt, ich glaube nicht, dass wir heute eine Bibel hätten oder dass irgendjemand noch was wüsste von dem Jesus. Zur damaligen Zeit gab es immer wieder irgendwelche Leute, die irgendeine Lehre verbreitet haben. Kennst du einen? Ich nicht. Jesus hat das Reich Gottes gekannt, weil er ist dahergekommen. Und er hat den Zugang gekannt und er hat damit auch auf die Erde gebracht in der Kraft von Zeichen und Wundern. Und da wollte er die Menschen um ihn herum auch hinhaben. Die Jünger, die Apostel. Da wollte er sie auch hinhaben. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, dann sehen wir, er hat auch einige dorthin gebracht. Und durch viele dieser Jünger und Apostel sind eben Zeichen und Wunder geschehen. Jetzt verhalte dich nicht wieder alttestamentlich und religiös mit irgendeinem ängstlichen Gebet, oje, oje, und hin und her, sondern denk um und lerne das Übernatürliche. Lerne, in Gottes Nähe erst einmal zu gehen und stell fest, er wird sich dir nahen und er wird dir geistliche Dinge offenbaren und du wirst geistliche Ergebnisse bekommen. Ja. Wir sollen uns nicht dauernd um unseren kleinen Krimskrams drehen sondern wir sollen das erste Mal wegtun, Gott nahen, hinzutreten zum Thron der Gnade und empfangen. Ja, Jesus hat es demonstriert. Und er schickte nicht die Kranken zum Herrn Professor in die Uniklinik. Und schau mal, ob der nicht eine Tablette oder eine Spritze oder irgendein Röntgenbild hat für dich. Und er hat auch keinen Tsunami-Frühwarnsystem installiert, sondern er hat gesagt, Sturm sei still. Wumm. Und dann war Ruhe. Alles andere mag menschlich gesehen ja nicht schlecht sein, möchte ich auch nicht beurteilen. Aber alles andere entspricht nicht dem Anspruch, den Jesus gestellt hat. Satans Reich wird natürlich versuchen, dir zu widerstehen mit allen möglichen Aktionen, damit du ja nicht in Gottes Nähe kommst, damit du ja nicht die geistliche Region, die geistliche Welt des Himmels berührst. Er wird versuchen, dich zu begrenzen auf die natürlichen Dinge. Er wird versuchen, mit Problemen und Sorgen und Aktivitäten, von mir aus auch noch mit frommen Aktivitäten, er wird versuchen, dich davon abzuhalten. Und er wird es dauernd versuchen. Er wird alle möglichen Dinge dir in den Weg stellen, ob schlechte Dinge, die dich beschäftigen, oder ganz schöne Dinge, die dich ablenken, bloß damit du nicht hinzutrittst zum Thron der Gnade, weil er weiß, da habe ich verspielt. Wenn die Christen einmal geistlich werden, dann kriegt er Probleme und versucht er eben schon im Vorfeld, das zu verhindern. Und das, dummerweise hat er das schon sehr oft und sehr erfolgreich geschafft. Aber ich predige das, damit wir neu ansetzen, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir noch geistlicher werden, als wir jetzt schon sind. Lass dich nicht aufhalten von Zweifeln und Meinungen und weil es die anderen vielleicht auch nicht so machen, sondern geh du mit deinem Jesus, mit deinem Gottvater vorwärts. Begegne ihm. Pflege du die Gemeinschaft mit ihm. Ohne Werke, sondern einfach die Gemeinschaft. Du kannst die ganzen Widerstände, die dir der Satan in die Wege stellt, überwinden. Aber du musst aktiv bleiben, dranbleiben. Der Philipperbrief sagt uns, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Und dann kommt's. Der Herr ist nahe. Viele verstehen das so, aha, der Herr ist nahe. Er wird bald wiederkommen. Das ist aber damit nicht gemeint, weil das ist jetzt schon fast 2000 Jahre her, wo der das geschrieben hat. Also kann es das nicht gemeint sein. Sonst hätte er sich geirrt. Der Herr ist nahe heißt, er ist in unserer Nähe. Wir müssen nicht mit dem Flugzeug wallfahrten, fliegen oder irgendwo hin, weil er dort ist und dann findet man wieder nicht. Er ist nahe und weil er nahe ist, können wir uns ihm nahen und weil wir uns ihm nahen, naht er sich zu uns und weil er sich zu uns naht, kommt seine Herrlichkeit zu uns und sein Licht und seine Segnungen und seine Belohnungen. Und was willst du noch mehr? Ne? Und so geht hier der Vers weiter. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, der Herr ist nahe, weil wir uns ihm nahen. Und da kommen diese Anliegen, diese Danksagungen vor Gott. Ja, du kannst dem Menschen Danke sagen. Ach, was hat er gemacht für dich? Ein Kuchen gebacken hat dir jemand und du stehst in deinem Wohnzimmer, deinem Esszimmer vor dem Kuchen und du freust dich so über den Kuchen. Aber der dir den gebacken hat, der ist ja schon lange wieder zu Hause und du sagst, danke, dass du den Kuchen gebacken hast und wunderbar, es schmeckt der Kuchen gut, danke für den Kuchen. Ja, der hört es nicht, der ist ja schon wieder zu Hause. Also muss man auch zum Danken hingehen, um den Dank loszubringen. Also wir gehen zu Gott hin, um zu danken, um zu bitten, um anzubeten, um ihn zu loben für das, was er überhaupt, das ist für das Erlösungswerk, das er durch Jesus Christus getan hat. Und da gibt es 1000 Gründe, Gott zu nahen, ihn aufzusuchen. Und vor allem das Schöne ist, wir können das. Wir dürfen das und wir sollen das. Das ist so ein Privilegium, das haben die Menschen ohne Glauben nicht. Die sind noch mit der ganzen Welt, mit der ganzen Schöpfung in der Finsternis verstrickt. 1. Johannes 5,19 sagt uns, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die Welt um uns herum ist noch unter der Herrschaft des Bösen, des Satans. Und haben keinen Zugang zum Thron der Gnade. Die Ungläubigen, der Rest der ganzen Schöpfung, für die ist die Trennlinie unüberwindbar immer noch da. Nur wir können ihnen Gott näher bringen und ihnen sagen, wie es geht, um diese Trennlinie der Sünde zu beseitigen. Ohne Gesetz, ohne eigene Mühe, allein durch Gottes Gnade. Also die Schöpfung zusammen mit der Erde und den Menschen, die nicht glauben, sind immer noch in der Finsternis, sind immer noch unter der Sünde versklavt. Die Schrift sagt, dass die ganze Schöpfung seufzt, ja, um endlich auch wieder erlöst zu werden, um endlich auch wieder in das Licht hineinzukommen, wie es war vor dem Sündenfall. Kannst nachlesen im Römer Kapitel 8. Wir als Gläubige haben nur noch einen kleinen Anteil an dem Problem, weil unsere Leiber noch nicht verwandelt wurden, noch nicht durch die Entrückung stattgefunden hat, noch nicht ein Geistleib uns übergestülpt wurde. Deshalb ist unser irdischer Körper eben einfach noch irdisch und er spürt das Irdische noch, der ist noch begrenzt mit dem Irdischen. Aber durch den Geist kann der Körper das Irdische schon überwinden. Sprich, dass Heilung geschehen kann, dass vielleicht geschehen kann, wie bei Philippus, dass er von einem Ort in einem Nu zu einem anderen Ort versetzt wird. Es ist alles möglich, aber eben nur durch den Geist. Der Körper selber könnte es von sich aus nicht, weil wir noch nicht diesen Geistleib haben. Das ist nur die einzige Einschränkung, die wir hier als Gläubige in dem Zeitalter der Gemeinde noch haben. Bei einer Geistesgabe, wenn wirksam wird, dann kann auch der Körper die geistlichen Dinge wahrnehmen oder erleben. Oder wenn ein Engel erscheint, so richtig sichtbar, dann kann er der Körper auch sehen und wahrnehmen. Aber im Normalfall kannst du mit deinen irdischen Augen geistliche Dinge nicht sehen. Aber mit deinen geistlichen Augen kannst du es sehen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Hemmnis für uns, aber wiederum ein Grund, mehr noch mehr geistlich zu werden. Der Satan nutzt dieses Hemmnis natürlich schamlos aus und versucht, jeden Gläubigen auf der irdischen Ebene festzubinden, festzuhalten und vielleicht ihm sogar noch die Meinung geben, das gehört so. Aber das gehört eben nicht so. Und wenn du das nicht glaubst, dann liest du einfach die Apostelgeschichte oder die Evangelien, wie Jesus als irdischer Mensch trotzdem diese geistlichen Resultate erzielt hat. Und so sollte das eigentlich sein. So, also noch dann, wie nahe ich mich nun Gott? Wir haben jetzt gehört, das soll man tun. Das allererste, meine ich, ist, geh in dein Kämmerlein, wie Jesus sagte, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Es braucht jetzt nicht gerade ein Kämmerlein sein. Er meint damit einen ungestörten Ort. Wenn es unbedingt ein Kämmerlein hätte sein müssen, hätte Jesus ja ein Problem gehabt, weil er hatte auch kein Kämmerlein. Denn er war immer unterwegs. Jesus ging halt dann wieder auf den Berg, da wo die anderen dann nicht mehr hingegangen sind. Das war ihnen zu mühevoll. Aber er suchte sich einen Ort, wo er ungestört seinen himmlischen Vater nahen konnte, auftanken konnte, reden konnte mit ihm, beten konnte. Ja, und wenn ich sage beten, dann meine ich nicht, dass er jetzt die auswendig gelernten Versel aufgesagt hat dort, sondern er hat sich mit seinem Gott unterhalten. Ein bisschen genauer können wir das einmal sehen, wenn es das liest, am Berg der Verklärung nennt man das, wie Jesus sich mit Abraham und Mose zum Beispiel unterredete. Das sind die geistlichen Dinge. Gut, also wenn wir uns Gott nahen, gehen wir in einen ungestörten Ort und dann sollen wir auch etwas Zeit mitbringen und versuchen, alle Störquellen einmal auszuschalten. Nicht unbedingt ein Telefon mitzunehmen oder ein Radio oder irgend so Zeug. Einfach einmal alles Mögliche, was stören könnte, ausschalten. Und nimm Zeit mit und sag nicht, ach, ich muss jetzt, ach, in 10 Minuten muss ich ja schon wieder weg. Okay, wenn du nur mal 10 Minuten Zeit hast, ist auch nicht ist besser wie nichts. Aber bring lieber aber mehr Zeit mit. Wenn du mehr von Gott willst, bring etwas mehr Zeit mit. Das ist vielleicht ein bisschen eine Entbehrung. Vielleicht ist es einfacher und bequemer, auf Couch zu sitzen und vielleicht ein Buch zu lesen oder einen Fernseher einzuschalten oder telefonieren oder irgend so ein Hobby zu betreiben. Mit Gott Zeit zu verbringen, bedeutet, andere Dinge zurückzustellen. Aber ich kann sagen, es lohnt sich. Haben wir vorher gehört, weil er ein Belohner ist. Und das ist eigentlich ein echtes Fasten. Manche fasten und dann essen wir einmal 3 Tage wieder nichts. Dummer Fasten, Programm in der Gemeinde. Der Pastor hat gesagt, jetzt müssen wir 3 Tage fasten. Fasten wir halt einfach. Das bringt es nicht. Fasten bedeutet, weltliche Dinge ein bisschen zur Seite zu tun, um Zeit zu haben mit Gott. Und dann gehst du in diese Gegenwart Gottes mit einer bestimmten Grundhaltung. Und die Grundhaltung sollte lauten, Vater, dein Wille geschehe und dein Reich soll offenbar werden. Das will ich. Nicht bloß, Vater, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche jenes, danke, vierte Amen. Dass du Anliegen hast, ist richtig und es ist auch gut. Aber die Grundhaltung soll sein, dein Wille soll geschehen, Vater. Dazu musst du aber deinen Vater ein bisschen genauer kennen, sonst tust du dich immer schwer mit dem dein Wille geschehe, weil du sagst, was der Wille Gottes wieder ist, vielleicht passt mir das überhaupt nicht in den Kram. Ich hätte so gerne dieses und jenes und wahrscheinlich wird Gott wieder sagen, das brauchst du nicht, das gebe ich dir nicht. Oder so, dann hast du ein Problem mit dieser Haltung. Wenn du aber kennst, wie Gott ist, dass er es gut mit dir meint und dass gute Gaben und Herrlichkeiten von ihm kommen und dass er genauso ist, wie er sich durch Jesus und durch die Schriften offenbart hat, dann tust du dich mit dieser Haltung ein bisschen leichter. Ja, manche möchten zwar geheilt werden, aber irgendwo, naja, ob Gott jetzt überhaupt diese Heilung will oder, dann schau dir Jesus an. Komm zu deinem Vater und sag, Vater, hier bin ich, dein Kind in Christus Jesus. Und rede zu ihm, wie, stell dir einfach vor, wie wenn jemand gegenüber sitzt und hört dir zu. Deine Vorstellungskraft darfst du nämlich ein bisschen benutzen. Dann tust du dich im Glauben leichter. Wenn du aber falsche Vorstellungen hast von Gott, behindern sie dich wiederum. Deshalb sage ich ja, es ist gut, Gott zu kennen und sich das so vorzustellen, wie er auch ist. Sich vorzustellen, dass er da sitzt und sagt, okay, ich will ja deine Heilung. Empfange. Da muss man manchmal ein bisschen erst einmal bearbeiten, ob man diese Vorstellung überhaupt hat. Aber so ist er eben. Oder zu wissen, der liebe Gott liebt auch mich, nicht bloß die anderen. Er liebt auch mich. Manche haben eine Vorstellung, ja, ich bin ja ein Sünder und weil ich ja, da weiß ich noch was ich falsch gemacht habe, jetzt mache ich es einfach. Jetzt gehe ich nicht selber zu Gott, jetzt schalte ich mir einfach mal die Maria dazwischen. Die war ja schließlich seine Mutter und die hat vielleicht einen besseren Draht und einen besseren Einfluss. Aber so funktioniert es nicht. Das ist die falsche Adresse. Sich Gott zu nahen, dazu ist auch ein ganz gutes Mittel, einfach mal mit Lobpreis und Anbetung anzufangen. Ihn zu preisen, ihn anzubeten, auch da zu sehen, gedanklich ein bisschen frei zu werden, vielleicht auch mal ein bisschen ruhig zu werden vor Gott, ohne dass irgendjemand was sagt, um zu hören, was Gott sagt. Ich meine, der Satan, der macht unser Leben hektisch und laut und unruhig und beschäftigt und bringt Sorgengedanken in dein Hirn, dass sich das alles um dieses Problem dreht. Oder vielleicht hast du irgendeinen Ohrwurm von irgendeinem Lied, das die ganze Zeit von sich selber dahin geht und nicht aufhört. Oder irgendeine Leidenschaft und das beschäftigt dich so, weil es so gut und so schön ist. Und du kannst dich überhaupt nicht konzentrieren auf die Sache mit dem lieben Gott. Und das müssen wir losbringen, frei werden von diesem Zeug. Dann kann man sich viel besser in den geistlichen Bereich begeben und Gott zu begegnen. Dazu wiederum ist ein ganz aktives und gutes Mittel, in neuen Sprachen zu reden. Weil Sprachengebet, Sprachenrede aktiviert deinen wiedergeborenen Geist. Und wenn der aktiv wird, dann wird es einfacher. Der kriegt nämlich dann die Oberhand über die ganzen Gedanken und was weiß ich, was in deiner Seele rumschwirrt. Und dein Geist ist es ja, der mit Gottes Geist, mit Gott selbst in Verbindung tritt. Und ist dein Geist aktiv, wird es funktionieren. Also komm gedanklich, gefühlsmäßig einfach zur Ruhe. Es dauert noch mehr Zeit. Je nachdem, aus welcher Hektik du gerade gekommen bist. Aber da ist Sprachenrede schon ein sehr gutes Mittel dazu. Oder auch eben der Lobpreis. Dein Geist wird dann stark aufgetankt, wird das Ruder in der Sache übernehmen. Und dann widerstehe du dem Teufel, schick ihn weg, der dich stören will. Hau ihn raus und geh in Gottes Nähe. Und Gott naht sich zu dir. Und Gott wird seine Belohnungen nicht zurückhalten, sondern er wird seine Segnungen auf dich ausgießen und er wird deine Anliegen ernst nehmen und er wird deine Gebete erhören. Vielleicht nicht zack, 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 alles ist erledigt, sondern eins nach dem anderen Stück für Stück. Das mag sein. Vielleicht musst du auch wegen einer Sache mehrmals vor Gott hintreten und ein bisschen ein Hartnäckigkeitsglauben zeigen. Das ist nicht Unglaube, wie manche meinen, wenn du zweimal fürs Gleiche betest. Das stimmt hinten und vorn nicht. Da gibt es ja das Beispiel von dem, der Brot wollte. Ja, und wegen, sagt Jesus, der hat ihm wegen seiner Unverschämtheit immer wieder, ja, dieses hartnäckige Gebet, hat er trotzdem dann eine Gebetserhörung bekommen. Es ist nicht Unglaube. Unglaube ist ein bisschen was anderes. So kann sich zwar Unglaube manchmal ausdrücken, aber wenn du Glauben reinsetzt in nochmal beten und dranbleiben und ich brauche das unbedingt, dann wird dein Glaube belohnt bei Gott, denn er ist einfach ein Belohner. Gut. Wir sind in dieser Welt, sagt uns die Schrift, aber wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind aus Gott, wir sind von Gott. Wir sind Gottes Kinder und wir sind geistliche Menschen. Es ist nicht mehr Adams Sündennatur in uns, sondern es ist Gottes Gerechtigkeit. Und das ist der Maßstab, wie du das dann für dich praktizierst, Gott zu nahen. Das muss jeder selber rausfinden, wie es bei ihm am besten geht. Und da gibt es nicht Schema F, genau so und so und so musst du es machen. Aber die eine Sache, dass du durch diese Rechtfertigung, durch deine Wiedergeburt die Möglichkeit hast oder das Recht dazu hast, das ist für jeden Menschen gleich, der gläubig geworden ist. Und dort bei Gott können wir diese geistlichen, übernatürlichen Kräfte und Quellen anzapfen, um dieser Welt das Reich Gottes zu offenbaren, aber auch um das Reich Gottes in deinem Leben für dich persönlich offenbar zu machen. Und die Segnungen sollst du nämlich haben und du sollst sie genießen. Jesus sagt, ich bin die Tür dahin. Und wenn er die Tür ist, dann ist sie für dich, den Glaubenden, geöffnet. Also für dich als Christ ist es möglich, dich Gott zu nahen. So. Damit ist jetzt die Lehre zu Ende. Aber damit fängt es für dich und für mich eigentlich erst an, es zu praktizieren. Und dann wirst du erleben, wie sich das auszahlt, wie sich das rentiert. Und dann kannst du erzählen, oder vielleicht erzählt schon, der Segen, der auf dich kommt, ohne dass du Worte dazu machst. Aber unser lieber Gott, unser liebender Vater, will uns segnen. Das Gute kommt von Gott und alles Schlechte kommt eben nicht von Gott. Das müssen wir ganz deutlich sagen und wissen, weil immer wieder Menschen kommen, die Paulus zitieren, wie schlecht es dem gegangen ist und so mit dem Unterton, ja, es ist ja dann doch Gottes Wille auch, weil sonst wäre es ja nicht bei Paulus so gewesen. Dass ein Paulus mal wieder schlecht gegangen ist, das steht drin. Er hat alles Mögliche erlebt, ja. Aber das war nicht von Gott und das war nicht Gottes Wille. Es war der Satan, der ihm widerstanden hat, ja. Und Gott weiß es, dass es gibt, dass Widerstände sind, ja. Aber Gott hilft jeden Einzelnen in dieser Situation. Aber wenn du den Gedanken akzeptierst, es kommt von Gott, dann hast du eigentlich deinen Glauben um Hilfe von Gott so zerstört. Weil Gott kann dir doch nicht für etwas helfen, was er selber geschickt hat. Und das ist so ein schlichtes Teufel. Das schlechte Gott in die Schuhe zu schieben und dir zu sagen, sagst du das mit dem Gott, das rentiert sich auch nicht, der schickt dir auch bloß Anfechtungen und Schwierigkeiten und Prüfungen. Gott prüft niemanden. Dein Glaube wird geprüft, aber Satan steckt dahinter, der ihn prüft. Gott belohnt deinen Glauben, der Satan prüft deinen Glauben. Und Gott braucht den Satan nicht dafür, um deinen Glauben zu sehen. Gott sieht nämlich dein Herz. Also, mach dich auf, nahe dich Gott und er wird sich zu dir nahen. Amen.